Ich habe eine Predigt mitgebracht und ich habe eine Predigt mitgebracht, die ich über einen Mann, den ich sehr, sehr interessant finde. Ich möchte heute mit euch über diesen Mann sprechen, der blind war und eine Begegnung mit Jesus hatte. Und sein Name ist Bartimäus. Wir haben diesen Namen sicherlich schon mal gehört. Wenn du deine Bibel gelesen hast, ist er dir sicherlich schon mal begegnet. Und ich finde, das ist eine sehr faszinierende Geschichte, die wir lesen in Markus 10, die Verse 46 bis 52. Und ich lese euch das jetzt mal kurz vor. Und dann gehen wir rein in die Thematik. Da steht, und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen dem Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. So, das ist die Geschichte, die wir hier sehen. Und ich möchte heute darüber sprechen, ich würde dieser Predigt einfach mal einen Titel geben, der da wäre, wenn ein Blinder mehr sieht. So, ne, weil das ist total interessant. So, Bartimäus sitzt hier am Wegesrand. Jesus ist gerade in diese Stadt gekommen, in der Bartimäus saß. Wir wissen, blinde Leute konnten kein Einkommen generieren. Sie waren auf Hilfe angewiesen. Deswegen waren viele von ihnen Bettler. Sie konnten aufgrund ihrer Behinderung nicht normal einer normalen Arbeit nachgehen zu dieser Zeit. Und das war ja, es waren ja immer große Volksmengen da bei Jesus, als er unterwegs war. Sie waren in der Erwartung, dass er etwas tun würde. Und dann sitzt da dieser blinde Bartimäus, ein Bettler. Und er merkt hier, hier ist gerade eine große Menge unterwegs an Menschen. Und dann muss er fragen, okay, was passiert hier denn? Warum sind hier so viele Leute auf einmal? Und sie sagen, ja, es ist Jesus von Nazareth ist da. Und nur diese eine Information, Jesus ist da, Jesus ist in deiner unmittelbaren Nähe, bringt ihn dazu, aus Leibeskräften nach Jesus zu schreien. Nach ihm zu schreien und zu sagen, Jesus, hilf mir, Jesus, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er brüllt das raus, ganz egal, was die Leute über ihn denken in diesem Moment. Ganz egal, was Leute ihm in dem Moment auch sagen. Wir lesen das in der Parallelstelle, wo es um denselben Text geht, dass da Leute ihn anfuhren und gesagt haben, er soll doch mal bitte ruhig sein. So, sei doch mal bitte ruhig, damit wir der Predigt folgen können oder so, ne? Sei doch mal bitte ruhig, setz dich mal da ordentlich hin und so weiter. Mach doch hier nicht so ein Tamtam. Und Bartimäus ist es völlig egal. Er sagt, hey, ich habe hier die Chance, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Deswegen schrei ich aus Leibeskräften nach Jesus. Versuche, die Aufmerksamkeit in diesem Moment auf mich zu ziehen, damit wir in Kontakt kommen. Und er hat diesen Wunsch. Er hat gehört, Menschen sind geheilt. Und er hat diesen Wunsch, wieder sehend zu werden. Ja. Und nun sieht er seine Chance. Was fasziniert mich hier an Bartimäus? Er war von der Gesellschaft letzten Endes ausgestoßen. Er war menschlich gesehen zu nichts zu gebrauchen. Menschlich gesehen zu nichts zu gebrauchen. Bartimäus jedoch ist es egal, was Menschen von ihm denken. Und es ist eine Entscheidung, seine Entscheidung, sich zu demütigen und loszuschreien, was das Zeugs hält. Aber er tut es in der Erwartung, dass ein Wunder passieren kann. Denn Jesus ist da. Dieses eine Wissen, Jesus, du bist da, eröffnet für ihn die Perspektive, hier kann etwas Großartiges passieren. Diese eine Information. Jesus ist da. Und diese Erwartungshaltung, auch wenn wir jetzt nicht körperlich blind sind, so sind wir es manchmal geistlich. Manchmal sind wir geistlich blind in manchen Punkten unterwegs, aber in dieser Erwartungshaltung zu sagen, okay, Jesus, du bist da, deswegen brauche ich diese Begegnung mit dir. Jetzt. Ich weiß, du bist da. Wir kommen hier zusammen. Wir haben einen schönen Gottesdienst zusammen. Wir beten Jesus an. Wir glauben daran, dass er da ist, weil Jesus auch versprochen hat, alle Zeit bei uns zu sein. Also lasst uns doch unsere Erwartungen dem auch anpassen. Was es bedeutet, wenn Jesus da ist, passt es meine Erwartungen an. So zu sagen, okay, Jesus, du bist da, also ist hier alles möglich. Also kann ich für gewisse Themen beten, weil ich weiß, du bist da, Jesus. Und genauso, wenn ich morgen früh aufstehe, Montagmorgen aufstehe und ich habe jetzt ab morgen Urlaub, aber andere gehen zur Arbeit und so weiter, aber dieses Denken, ist auch egal, ob man Urlaub hat oder nicht, aber dieses Denken, Jesus, du bist da, deswegen ist alles möglich. Das brauchen wir wieder, das brauchen wir auch in unserem Gebetsleben, wenn die Erwartung, dass Jesus etwas tun wird, weil er da ist. Wir reden ganz gern davon, dass Jesus gegenwärtig ist und ich glaube das wirklich und ich weiß, du glaubst das auch. So, aber das ändert doch alles, die Möglichkeiten ändern sich komplett. Ich glaube, dass er jetzt gerade hier unter uns ist. Er ist nicht weit weg, er ist ganz nah. Die Frage ist, macht das was mit unserer Erwartungshaltung, ja oder nein? Macht das etwas mit unserem Glaubensleben, ja oder nein? Dass wir merken, okay, Jesus ist da, seine Gegenwart ist hier. Er ist nur bei Bartimäus waren ein paar Menschen noch dazwischen. So, ne? Deswegen musste er lauter werden. Aber Jesus ist uns so nah, wie es nur geht, wenn wir den Kolosserbrief schauen, dass er in uns lebt. Er ist da. So, das heißt, es ändert komplett alles. Bartimäus lehrt uns letzten Endes, was es bedeutet, zu glauben. Und somit sieht er mehr als viele andere, mehr als ich es manchmal sehe. Mehr als wenn ich unterwegs bin und so weiter. Und in diesem Bewusstsein, dass Jesus da ist, dann ändert das mein Denken, wie ich unterwegs bin. Aber bin ich immer so aufmerksam? Leider nein. So. Bist du immer so aufmerksam? Ich weiß es nicht. So, ne? Aber wir sind mit dieser Sache unterwegs. Und wir müssen uns fragen, okay, Gott, wenn du doch zu jeder Zeit alles tun kannst, ja, dann will ich auch damit rechnen, dass du wirkst. Unsere Erwartungshaltung darf immer wieder neu geprägt werden von diesem Wissen, Jesus ist da. Und ich für meinen Teil will wieder erwarten, dass Jesus heilt, verändert, befreit und segnet, wenn ich zu ihm bete. Ich will nicht eine geistliche To-Do-Liste abarbeiten, nicht nur fromme Regeln befolgen oder was weiß ich was, sondern dass es Leben hat, dass Jesus mein... Also, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. So, ne? So ein bisschen. So, ich hoffe, dass jeder von uns hier seine stille Zeit hat. Das hoffe ich wirklich. Dass du deine Bibel liest, dass du mit Jesus betest und so weiter. Aber jetzt stell dir mal vor, so, und das ist nämlich genau das, was ich meine. Wir dürfen ja wachsen und lernen, seine Stimme zu hören und allem drum und dran. Stell dir mal vor, du bist gerade dabei, die Bibel zu lesen und Jesus sagt, du sollst vor die Tür gehen und mit dem Menschen sprechen, der gerade an deiner Tür vorbeikommt. Darf Jesus deine stille Zeit unterbrechen? So. Und ich weiß, das ist eine Frage, die müssen wir uns mal stellen. So, ne, wenn wir erwarten, dass er etwas tun will. Und glaub mir eines, diese Gedanken, die kommen manchmal. Nur mal, wir denken halt so, ja komm, ich will mich doch jetzt konzentrieren darauf, was ich hier jetzt gerade lese. Ich will doch, dass Gott zu mir spricht. Und dann merken wir vielleicht nicht, dass er doch zu uns schon gesprochen hat und dass er uns irgendwie sagt, okay, mach mal das. So, Jesus liebt die Zeit mit dir. Jesus liebt es, dass du stille Zeit hast oder so. Aber darf er dich unterbrechen, weil du die Erwartung hast, dass er immer etwas tun kann, dass er immer zu dir reden darf? Ist die Frage. Jesus ist da, Jesus ist gegenwärtig. Okay. Ein Schrei kann so vieles bedeuten. Es bedeutet, dass man auf sich aufmerksam macht in diesem Fall. Bartimäus wusste nicht, ob Jesus das überhaupt mitbekommen würde. Er konnte ja nicht sehen, wendet sich Jesus um zu ihm oder nicht. Also musste er noch lauter schreien. Und wir wissen, er saß da ganz alleine. Da war jetzt keiner, der ihm sagen konnte, jo, okay, Jesus hat dich jetzt schon gehört und sowas. Kannst du mal ein bisschen ruhiger machen? Gab's nicht. Aber Jesus ist also da, er schreit so laut er kann, versucht die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und ein Schrei kann aber auch aus einem Zerbruch über die eigene Situation kommen. Ein Hilfeschrei, ein Schrei, mir geht's nicht gut. Ich bin hier, ich kann nicht mehr, Jesus. Dieser Schrei aus dem Zerbruch, aus der Verzweiflung heraus. Und letzten Endes ist der Schrei nach Veränderung hier zu sehen. Dieses nicht nur die Aufmerksamkeit von Jesus auf sich zu ziehen und zu denken, okay, wenn mir jemand helfen kann, wenn mir jemand helfen kann, dann ist es Jesus selbst. Aber auch aus dem Zerbruch, über seine Biografie hinweg. Ein blind geborener Mann. Einer, der es nicht anders kennt. Einer, der immer am Rande war. Dieser Zerbruch, dieser Schmerz, der da ist. Diese teilweisen Anfeindungen, die er vielleicht erlebt hat, auch in dem Moment, als er schrie. Und Leute gesagt haben, sag mal ruhig, so, ne? Stör uns nicht. Gott hört unser Gebet und er schaut auf unser Herz. Und ein Schrei, würde ich sagen, ist fast die lauteste Form des Gebets, des Hilferufens nach Jesus. Es ist tatsächlich etwas, was bewegen kann. Denn wer, eines musst du verstehen, also wer in seiner Not schreit, der meint es anscheinend ernst. So, ne? Er meint es anscheinend ernst. Gott hört unser Gebet. Und das erinnert mich auch an die Stellen im zweiten Buch Mose, wo das ganze Volk in dieser Sklaverei ist. Und dann heißt es, dass das Volk nach Gott schrie. Sie schrien um Hilfe. Wir konnten nicht mehr. Und wir wissen ja, je mehr Mose nach vorne ging, desto mehr wurde ihn aufgeladen. Sie konnten nicht mehr. Und dann kommt Gott und sagt, ja, ich helfe euch. Ich werde euch befreien. Ich werde euch hier rausführen aus Ägypten. Wichtig für uns. Während Bartimäus schreit, gibt es Gegenwind. Viele fuhren ihn an, steht da. Es waren also nicht Einzelpersonen, sondern einige Menschen, die sich da zwischen Jesus und Bartimäus stellten. Er sollte leise sein. Herr Bartimäus, du machst dich zum Affen. Herr Bartimäus, komm, bisschen ruhiger jetzt. Bartimäus, was hast du denn jetzt schon wieder? So, ne? Beklagst dich so oft. Bartimäus, lass mal. Wir wollen jetzt Jesus zuhören. Dein Schreien stört. Ne? Und sie ließen Bartimäus fühlen, hey, Bartimäus, du bist jetzt nicht dran hier. Ist okay. Das nenne ich mal heftig. Stell dir mal vor, dir würde es so ergehen. Du schreist um Hilfe und jemand sagt dir, dass du störst. So, oder du erzählst vielleicht jemandem dein Problem und sagst, okay, das ist der Kampf, den ich gerade habe. Und die Person, die gegenüber sagt, ja, stellt sich aber an. So, ne? Glaube ich, würde keiner von uns wollen, oder? Keiner. Und wieder sieht der Blinde mehr als die Sehenden, denn er kann Jesus besser einschätzen als alle anderen um ihn herum. Jesus reagiert auf das Schreien und er geht zu Bartimäus, was auch immer die anderen dachten, was er jetzt tun würde. Das Interessante ist, auch das wieder in der Parallelstelle, heißt es, ne, die Leute, die gesagt haben, Bartimäus, ne, halt mal die Klappe. So, ne? Dieselben Leute sagen, sei getrost, der Meister hat dich gerufen. So, ne? Also es ist auch schon eine interessante Wendung hier, ne? Wie sie mit ihm reden. So, ne? Ach komm, er hat dich jetzt gerufen, ist alles gut. So, ne? Interessant, wie Menschen manchmal reagieren. Okay, Bartimäus und die anderen Menschen um ihn herum waren gläubige Menschen. Sie glaubten an Gott und sie glaubten zum Teil auch daran, dass Jesus, einige von ihnen glaubten, dass Jesus der Messias ist. Viele waren im jüdischen Glauben verankert, ja. Oder sie dachten zumindest, er ist ein von Gott gesandter Prophet. Und wir könnten jetzt sagen, dass das ja Gott sei Dank heute nicht mehr so ist mit uns Menschen, dass wir Leuten es schwer machen, zu Jesus zu kommen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir sind nicht fehlerfrei. Keiner von uns ist fehlerfrei. Ich glaube, unser Herz muss in diesem Punkt stimmen, zu sagen, okay, ich möchte Leuten den Weg frei machen zu Jesus. Ich möchte ihnen dabei helfen, Jesus zu entdecken. Das ist gut. Aber manchmal sind es so diese einzelnen Momente, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, als zu stimmen. Hey, komm. Wie zum Beispiel dieses, sei mal still. Was für den Menschen, der um Hilfe schreit, das Schlimmste ist, was er hören könnte in dem Moment. Und wir sind manchmal genauso als Christen unterwegs. Und ich weiß nicht, und ich will hier keine Schuld auf uns legen oder was weiß ich was. Ich möchte nur, dass wir aufmerksam sind, wie wir mit Menschen umgehen. Und manchmal sind Leute, die stören, Menschen, die reinkommen in den Gottesdienst und sich nicht so benehmen, wie es die Norm macht, sind vielleicht Menschen, die einfach umso mehr Jesus brauchen. Und diese Wertschätzung und diese Liebe zu vermitteln, das ist unsere Aufgabe. Es gibt auch Regeln, es gibt Grenzen, auf jeden Fall. Aber auch das ist eine Art und Weise, wie sagen wir das? Wie führen wir Menschen dahin? Ich habe neulich mit meiner Frau diesen Film Jesus Revolution geguckt, wo es um diese Erweckung unter den Hippies ging in den 70ern und so, Jesus People und so. Und ich fand, das war auch so bezeichnend. Dann kommt, da hast du eine Gemeinde und die Hippies kommen in die Gemeinde. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? So, ne? So, dann gab es halt Leute, die haben gesagt, das ist nicht mehr meine Kirche. So, warum sollen die da hier barfuß reinkommen? Warum sollen die hier reinkommen, die so einen Lebensstil führen und. Und wir wissen, dass einer der Pastoren, der diese Hippies reingelassen hat, eine Entscheidung treffen musste, auf wen höre ich denn jetzt in diesem Moment? Höre ich jetzt auf die Leute, die jahrelang in meiner Gemeinde waren und das jetzt kritisieren? Oder sehe ich die Not bei den Leuten, die Jesus wirklich brauchen? Und er entschied sich für die Menschen, die Jesus wirklich brauchen. Und war heftig. Keine einfache Entscheidung. Jahrelange Freundschaften zerbrachen daran. Alles Mögliche. Aber dann, was passierte daraus? Viele, 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 viele Menschen kamen zum Glauben. So, viele Menschen kamen zu glauben, wurden befreit, sind teilweise selber heute als Pastor unterwegs. Gibt's einen in Los Angeles, der als Pastor unterwegs ist, aus dieser Jesus-People-Bewegung kam. Und da gibt's viele Beispiele. Ich meine, ihr kennt wahrscheinlich auch so welche oder vielleicht wart ihr selber Teil davon, ich weiß es nicht. So, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. So, okay. Wir sind heute nicht anders und wir müssen auf unser Herz aufpassen. Wie gehen wir mit Menschen um? Einer der heftigsten Geschichten, die meine Frau und ich erlebt hatten, fand mal beim Missionseinsatz in Ostdeutschland statt. Es gab ich habe das glaube ich schon mal erzählt, es gab so diesen offensichtlichen Alkoholiker, der jeden Abend zu diesen Abendgottesdiensten kam. Jeden Abend. Und er ging bei jedem Bekehrungsruf, ging er nach vorne und ließ für sich beten. So, ne? Er bekehrte sich täglich zu Jesus. So, ne? Und man könnte denken in dem Moment, ach, ich weiß nicht, ob er verstanden hat, worum es geht und so und all das, ne? Und er war dann auch manchmal laut und da musste man ihm sagen, komm, ein bisschen so, ist okay, so sich daneben zu setzen, in Liebe ihm zu sagen, dass er ein bisschen ruhiger sein dürfte. Und am letzten Abend ging er dann ans Mikrofon und jeder wusste nicht, was passiert denn jetzt. Am letzten Abend war es so eine Zeugnisrunde, was hast du mit Jesus erlebt, was passiert da und sowas. Und dieser Mann ging nach vorne, nahm das Mikrofon und alle dachten sich, okay, wir müssen jetzt Alarmbereitschaft haben. So, ne? Und dann sagt er einfach Danke. Und dann hat er sich wieder hingesetzt. Und der Mann war 2 Wochen danach noch immer bei den Jüngerschaftskursen der Gemeinde dabei. Und dann starb er. So, letzte Sekunde, Jesus erlebt. Man hätte sagen können, du riechst nicht gut. Du bist nicht gut genug für uns hier. In unserem elitären Kreis als Christen und so weiter. Hier ist die Tür. Komm, wir begleiten dich nach draußen. Was weiß ich was. Wie unsensibel wir manchmal sein können. Und ich möchte uns einfach einladen dazu, immer wieder auf unser Herz zu schauen und zu sagen, okay, ich möchte nicht, dass so ein Punkt in mein Leben reinkommt, dass ich jemand bin, der zwischen Jesus und einem Bartimäus steht und Bartimäus schreit mir ins Ohr, aber ich möchte nichts mit Bartimäus zu tun haben. Aber ich bin in diesem Punkt bin ich nichts anderes als ein Mensch, der nicht unbedingt Jesus nachfolgt, sondern der Ideologie von Jesus nachfolgt. Weil ich sagen will, okay, ich möchte ja Jesus zuhören, das stört mich hier. Aber gleichzeitig kann es einfach sein, dass Jesus dir sagt, okay, da ist dein Auftrag, da ist der Mensch, der Hilfe braucht, das ist dein Auftrag. Und und dieses Reden Gottes in meinem Leben brauche ich immer und immer wieder. Bin ich bereit dafür zu sagen, ich nehme es in Kauf, Unangenehmes auch wahrzunehmen. Ja, du musst Grenzen setzen und so weiter in Liebe, das ist alles klar, aber bin ich bereit dazu, wenn Jesus mich ruft, das zu tun, was er will? Oder stelle ich mich zwischen Jesus und einer Person, dass die Person nicht zu Jesus kommt? Viel zu oft haben Menschen eine Kirche verlassen, eine Gemeinde verlassen, weil religiöse Menschen, und ich meine religiös jetzt im negativen Sinne, religiöse Menschen ihnen den Weg verwehrten. Und sie machten es aus scheinbar guten Motiven, denn sie wollten ja etwas schützen, aber wenn du erleben willst, dass Menschen zum Glauben kommen, aus den unterschiedlichen Milieus dieser Stadt, aus jeder Stadt, in der du gerade unterwegs bist, dann musst du dich darauf einstellen, dass das nicht nur geordnet vonstatten gehen kann, sondern auch ein bisschen chaotisch wird. Und die Frage ist, bist du bereit, da mitzumachen? Bist du bereit zu sagen, okay, ich bin bereit zu sagen, es kann auch mal chaotisch sein? Nicht leicht. Jesus war für die Schriftgelehrten der damaligen Zeit ein Dorn im Auge, weil er unreligiös war. Er hielt zwar alle Gebote, was man so gesehen als sehr religiös bezeichnen könnte, aber er war unreligiös. Warum? Er war bei den Prostituierten, er war bei den Zöllnern, er war bei den Menschen, die Hilfe brauchten. Und er sagt es so schön, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Und genau das lebt er hier ja dann in diesem Moment auch. Bartimäus schreit, er sieht es, hört es, geht zu Bartimäus, beziehungsweise lässt Bartimäus zu sich bringen. Und fragt ihn dann, was möchtest du? Was möchtest du? Also wer wollen wir sein? Das ist die Frage, die ich dir stellen möchte und die ich mir stellen möchte, weil ich glaube, dass es eine tägliche Entscheidung ist, die wir treffen müssen. Wer wollen wir sein in diesem ganzen Ding? Als nun Bartimäus letzten Endes vor Jesus steht, fragt er ihn, was kann ich für dich tun? Und jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, komme ich immer an diesen Punkt zu denken, okay, warum fragt Jesus das? Es ist doch offen, also eigentlich ist es doch offensichtlich. So, ne? Eigentlich ist es doch klar, was hier gewollt wird. Aber Jesus möchte es von Bartimäus hören. Warum? Weil Bartimäus zum Teil auch nicht gehört wurde vorher. So. Aber Jesus ist derjenige, der stellt Fragen. Wusstet ihr, dass die besten Unterhaltungen eigentlich daraus bestehen, dass man Fragen stellt? Das zeigt ehrliches Interesse deinem Gegenüber, oder? So, es geht nicht darum, dass ich dir die ganze Zeit Weisheiten vermittle und so weiter und dir nur erzähle, was alles bei mir los ist. Wenn ich dich nicht frage, wie geht's dir, was passiert gerade bei dir, was erklär das und das mal und so weiter. Ey, ich habe da oft genug Fehler gemacht, zweifelsohne. So, ne? Aber lasst uns da Fragende sein. Und Jesus fragt Bartimäus. Bartimäus, der nicht beachtet wurde, eine Frage, gib dir Aufmerksamkeit, gib dir Wertschätzung. Was willst du, Bartimäus? Und Bartimäus sagt, dass ich sehend werde. Es macht doch unsere Beziehung aus, dass man über Träume und Wünsche spricht, dass man in einen Dialog hineingeht und darüber spricht, was einen beschäftigt. Jesus wollte es von Bartimäus sehen und hören, was er möchte. Im Übrigen, wieder dieser Glaubensschritt des Bartimäus. Denn wenn er sagt, dass er wieder sehen will, heißt das, dass er glaubt, dass Jesus das tun kann. Auch wieder hier. Und Tatsache, er wurde geheilt und konnte wieder sehen. Und wisst ihr, was das Wunderschöne ist bei Bartimäus? Was ist das Erste, was Bartimäus sieht, als er wieder sehen kann? Jesus. Hammer, oder? Das ist die erste Person, die er sieht, in dem Moment, wo seine Augen sich öffnen, ist Jesus. Wow, super. Wenn du im Gebet bist, bin ich überzeugt davon, dass Jesus dir gegenübersteht und dich fragt, was ist es, was du willst? Was lebt gerade in dir? Was ist auf deinem Herzen? Ja, wir beten im Vater unser, dass sein Wille geschehe und das sollte auch unsere Priorität sein. Dennoch ist Jesus daran interessiert, was wir wollen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir unsere Bibel lesen, mit Jesus reden, seine Anliegen unsere Anliegen werden. Er will, dass alle Menschen errettet werden und wir auch. Deswegen sind wir hier und deswegen sind wir hier in dieser Stadt und in unserer Nachbarschaft und wohin auch Gott uns auch immer gesetzt hat. Er will, dass Menschen in Befreiung hineinkommen. Das wollen wir auch. Er will, dass Lahme gehen und Blinde sehen. Das wollen wir auch und so weiter. Bartimäus setzte alles auf eine Karte. Er machte sich zum Affen. Er machte sich lächerlich in den Augen der anderen Menschen, indem er laut schrie, störte, einfach nur die Aufmerksamkeit von Jesus wollte. Und Jesus begegnet ihm und hat Interesse an ihm, öffnet ihm die Augen. Das Erste, was er sieht, ist Jesus. Lass uns zum Teil so verrückt sein wie ein Bartimäus, aber seid uns zum anderen auch diejenigen sein, die Bartimäus sofort an die Hand nehmen und zu Jesus führen. Das Lauter kann ein Auftrag nicht an uns sein, als wenn wir die Not sehen, die da ist. Und ich möchte dich wirklich einladen, über folgende Punkte nachzudenken. Der erste Punkt ist, hast du die Erwartung, dass Jesus zu jeder Zeit etwas in deinem Leben und in dem Umfeld deines Lebens was tun kann? Erste Frage. Zweite Frage. Stehe ich Leuten im Weg, zu Jesus zu kommen, oder bin ich jemand, der Leute an die Hand nimmt und zu Jesus führt? Wichtige Frage. Und die dritte Frage ist, was siehst du, wenn du deine Augen öffnest, wenn deine geistlichen Augen geöffnet werden? Und ich glaube, das ist dieser Punkt, dass wir Jesus sehen, ist so wichtig. Ihr erinnert euch sicherlich an den Berg der Verklärung, wo das passiert. Und Petrus, Johannes und Jakobus sind da oben mit Jesus zusammen. Und dann passiert Folgendes. Es wird alles ganz hell und auf einmal sind Mose und Elia da. So, und Petrus ist total begeistert, will gleich Häuser bauen und keine Ahnung was so, ne? Und dann kommt diese Stimme nochmal Gottes, der nochmal Jesus bestätigt als seinen Sohn, den er gesandt hat. Und dann ist alles weg. Und was steht dann dort? Dann steht es, und als sie ihre Augen öffneten, sahen sie niemand als Jesus allein. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir immer wieder für uns brauchen, dass es um Jesus allein geht, dass es ihn ist, den wir vor Augen haben. Weil wenn wir Jesus vor Augen haben, dann rechnen wir jederzeit damit, dass er etwas tun kann. Wenn wir Jesus vor Augen haben, sind wir Leute, die Leute an die Hand nehmen und zu Jesus führen. Ganz wichtige Punkte. In diesem Sinne, lass uns nochmal jetzt ins Gebet gehen, lass uns zusammen aufstehen und dann wollen wir noch ein Lied zusammen singen. Ich möchte einfach beten für jeden Einzelnen von uns, dass wir Jesus in seiner Fülle einfach verstehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so gut bist, Herr, dass du den Einzelnen siehst, Herr. Herr, du liebst die Menschen und du hast alles gegeben dafür, Jesus, Herr, dass sie dir nahe sein können. Und ich möchte beten, Jesus, dass jeder Einzelne von uns hier, dass wir dich zur Priorität unseres Lebens machen, Herr. Dass es um dich allein geht, Herr. Herr, dass wenn wir unsere Augen öffnen, dich alleine sehen, Jesus. Jesus, dass wir die Möglichkeiten sehen, die du uns gibst, Jesus. Aber auch, dass wir die Menschen sehen, die dich brauchen, Herr. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, Herr. Dass du jedem Einzelnen von uns Menschen zeigst, die dich brauchen, Herr. Herr, und ich bete, Herr, dass wir diesen Auftrag wahrnehmen. Dass wir es wahrnehmen, Jesus, Herr, und zu diesen Menschen gehen. Jesus, dass wir diese Leute lieben, so wie du es tust. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Gutes vorhast, Herr. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchtest, Herr. Herr, aber ich möchte beten, Herr, verändere uns immer wieder. Mach uns so, dass wir dir immer ähnlicher sind, Herr. Jesus, wir wollen dich anbeten mit unserem ganzen Leben, Herr, mit unserer ganzen Haltung, Herr. Und wir wollen niemandem im Weg stehen, dir zu begegnen. Und ich bete, Jesus, dass du uns dabei hilfst.